Wir führen ein Gespräch zum Thema Standards und Vereinbarung in der Zusammenarbeit. Bei mir sitzt Jöran Musmeerholz.
Hallo.
Hallo Jöran. Magst du zu Beginn etwas zu deiner Person sagen und deinen Zugang zum Thema Schule und Zusammenarbeit erklären?
Sehr gerne. Ich bin zumindest vom Zertifikat her ein Diplompädagoge. Und Diplompädagogen sind Leute, die alles Mögliche mit Bildung und Lernen machen können, aber nicht in Schule als Lehrer arbeiten. Also das ist ganz wichtig. Ich kann über Zusammenarbeit deutlich mehr sagen als spezifisch über Schule und Zusammenarbeit. Können wir nachher vielleicht nochmal schauen, was zumindest meine Spekulation wäre von außen, wenn ich Schulen besuche. Mein Schwerpunkt schon im Studium hieß Bildungsorganisation und dazu gehört halt für mich so auch ein inhaltlicher Schwerpunkt zum Thema Zusammenarbeit. Ich bin Teil einer kleinen Bildungsagentur und da schreiben wir oder sprechen wir zum Thema How-to-Zusammenarbeit. Ich gebe auch Workshops, aber mit Akteuren in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern. Also das ist auch mit Menschen aus Schule, aber mein Wissen zur Zusammenarbeit ist jetzt nicht schulspezifisch, sondern übergreifend und ist auch ganz interessant zu sehen, wo so dann tatsächlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beobachten sind.
Du bist also kein Quereinsteiger in der Schule, sondern eher ein Gast?
Ja, ein Gast oder ein Besucher von Schulen. Also ich bin zwar häufig in Schulen, also auch nicht so wie ein Lehrer, ne? Also wenn ich sage häufig, dann meine ich, dass ich, keine Ahnung, in 10, vielleicht 15 Schulen im Jahr bin, aber immer nur zu Besuch. Was vielleicht jetzt für meine Perspektive auf das Thema noch für mich interessant war, ist, dass ich ja sozusagen auch ein Zusammenarbeiter mit Schulen oder mit Lehrkräften bin. Also ich bin nicht in der Schule, ich bin keine Lehrkraft, aber ich kenne die aus der Zusammenarbeit.
Mhm. In diesem Interview soll es ja um das Thema Standards und Vereinbarungen gehen. Wenn du eine thematische Landkarte zur Zusammenarbeit zeichnen würdest, wo würdest du das Thema Standards und Vereinbarungen einordnen?
Ich habe das mal genannt, 4 Co-Superheroes der Zusammenarbeit. Co-Superheroes heißen so, weil sie alle mit Co anfangen. Und es sind Kooperation, Kollaboration, Koordination und Kommunikation. Und das im Schnelldurchlauf, es gibt auch ein Video von mir dazu, wo ich das erkläre, aber im Schnelldurchlauf sind Kooperation und Kollaboration zwei unterschiedliche Modi von Zusammenarbeit. Und Kommunikation ist quasi das, was zwischen den Menschen passiert. Und Koordination, das ist jetzt der Punkt, wo ich die Standards und die Vereinbarung verorten würde. Und Koordination gibt es verschiedene Definitionen. Meine Lieblingsdefinition ist, dass es die uneigentliche Ebene der Zusammenarbeit ist. Das heißt, da wird die eigentliche Arbeit oder die eigentliche Zusammenarbeit geregelt, besprochen. Besprechung ist ja auch so ein Wort, das quasi symptomatisch dafür ist. Also Besprechungen sind typischerweise genau zu diesem Zweck Koordination. Und wenn ich so, keine Ahnung, durchs Büro gehe oder woanders durch ein Büro gehe, dann ist es ein Satz, den man häufig hört, ich habe den ganzen Tag nur Besprechung gehabt, ich bin gar nicht zu meiner eigentlichen Arbeit gekommen. Das heißt, die Koordination ist so ein bisschen so diese uneigentliche Arbeit, die aber notwendig ist, damit man die eigentliche Arbeit oder die eigentliche Zusammenarbeit gut hinkriegt, gut geregelt kriegt.
Da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal genauer drauf. Fangen wir doch nochmal ein Stück weit vorne an. Was genau ist denn ein Standard?
Ich fange mal an mit dem Eingrenzen des Feldes. Also ein Standard kann auch nur für mich gelten, aber ich meine ihn jetzt in diesem Gespräch als gelten für ein Team oder eine Organisation. Kann also unterschiedliche Reichweite haben. Wir können sagen, zu zweit einigen wir uns auf was Bestimmtes, das ist unser Standard. Kann auch sein in der Organisation, in der wir arbeiten, ob das eine Schule ist oder eine Behörde oder ein weltweites Unternehmen. Einigen wir uns auf irgendwas. Und ein Standard legt eine Lösungsweise fest, also legt fest, wie man etwas macht, solange man sich nicht bewusst für eine andere Lösung entscheidet. Das heißt, es ist nicht sowas wie ein Gesetz oder Naturgesetz oder sowas, sondern es ist zum Beispiel eine technische Einstellung, die man aber ändern kann, oder eine soziale Vereinbarung, also sozial heißt in dem Fall einfach nur zwischen Menschen getroffene Vereinbarung, die man aber auch ändern kann und von der man abweichen kann. Und für das Thema Zusammenarbeit und Koordination ist Standard quasi, ein Standard ist eine vorweggenommene Koordination. Also eine Vereinbarung, solange wir es so machen, müssen wir das Vorgehen in dieser Frage nicht weiter koordinieren. Wenn vielleicht gleich mal kommt, das ist enorm praktisch, weil wenn es nicht so ist, wenn es keinen Standard gibt, muss man diese Frage jedes Mal besprechen oder koordinieren. Das heißt nicht, dass es keine Abweichung davon geben kann. Es muss auch gar nicht zwingend sein, dass es seltene Abweichungen sind oder dass Abweichungen kompliziert sein müssen oder was gar nicht. Aber es ist ein bisschen auch ein Weg, Nachdenken zu vermeiden, zu stellen, wo man es vermeiden kann, weil man sozusagen sagt, okay, solange wir es nicht weiter besprechen, gilt das.
Und warum sind Standards ein wichtiges Thema?
Ich mache mal ein ganz, ganz banales Beispiel. Nicht, weil das jetzt das Aufregendste und für uns alle einflussreichste ist, sondern weil man daran an dem einfachen Beispiel halt ganz gut Grundsätze erkennen kann. Wir alle starren ja stundenlang, die meisten von uns, auf Computerbildschirme. Jetzt meine ich mal nicht Smartphones, sondern so am Rechner. Und da haben wir Betriebssysteme wie Windows oder Mac OS oder sowas. Und die haben alle einen Standard, und zwar wo und wie die sogenannte Taskleiste angezeigt wird. Das sind so, mit der man zum Beispiel auf häufig genutzte Programme zugreifen kann oder so. Und in den meisten Betriebssystemen wird diese standardmäßig unten angezeigt. Also nicht oben, nicht links, nicht rechts, sondern am unteren Bildrand. Und das ist also quasi ein Standard. Die Platzierung dieser Taskleiste ist am unteren Bildrand. Und das heißt, die wird dort angezeigt, solange man sich nicht bewusst für eine andere Lösung entscheidet. Denn so eine Taskleiste in allen Betriebssystemen, die ich kenne jedenfalls, lässt sich auch links oder rechts platzieren. Also man kann einfach dem Computer sagen, die soll immer woanders sein. Wie gesagt, sehr langweiliges, sehr technisches Beispiel. Man kann aber jetzt daran durchgehen, was insgesamt über Standards verallgemeinerbar gilt. Also erstens, ein Standard legt eine Lösungsweise fest, die gilt, solange man sich nicht bewusst für eine andere Lösung entscheidet. Zweitens, ein Standard bestimmt eine Situation weitgehend, ohne dass man sich dessen bewusst sein muss. Also vielleicht habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass diese Taskleiste immer da unten ist. Trotzdem bestimmt sie, wo ich mit meiner Maus hingehe oder wo ich rauftatsche oder so. Drittens, ein Standard ist nicht sowas wie ein Naturgesetz, sondern in dem Fall eine technische Einstellung. Wir werden nachher nochmal drauf kommen, dass es zwar häufig in technischen Einstellungen sich abbildet, aber gerade in der Zusammenarbeit häufig eher eine soziale Vereinbarung ist. Ich habe mir noch aufgeschrieben hier viertens und fünftens. Viertens, es kann Abweichungen vom Standard geben, so dass man zum Beispiel die Taskleiste woanders hinschieben kann. Abweichungen müssen nicht schwierig sein, Abweichungen müssen nicht selten sein, das werde ich bestimmt noch fünfmal in diesem Gespräch sagen. Und ein Standard kann sehr, sehr mächtig sein, weil er tatsächlich eigentlich dafür geschaffen ist oder sich durchgesetzt hat, weil er dafür sorgt, dass Menschen nicht über Alternativen nachdenken. Das ist in den meisten Fällen dann zwar sehr praktisch, aber eben auch sehr mächtig, weil das eben tatsächlich, weiß ich nicht, Diskussionen gar nicht erst aufkommen lässt oder bestimmte Alternativen gar nicht erst in den sozusagen Möglichkeitsraum bringt.
Mhm. Kannst du noch ein paar weitere Beispiele nennen?
Ich fange mal weiter mit den einfachen oder banalen an, weil man einfach da sich schnell was darunter vorstellen kann. Jetzt, ich nehme mal welche einfach aus meiner Arbeit. Ne? Ich arbeite jetzt in einem Team, wir machen viel mit Computern und Computerdokumenten. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, es gibt einen Standard, der heißt, unsere Dokumente, Textdokumente, sind auf das Format DIN A4 hochkant optimiert. Das nehmen wir als Standardformat, solange wir nicht sagen, es ist vielleicht sinnvoll, das quer zu machen. Oder es ist nicht vielleicht sinnvoller, das A3 zu machen oder sowas. Eine interessante Sache an diesem Beispiel ist, wie enorm mächtig dieser Standard auch heute noch ist. In jedem Computerprogramm der Welt, das ich kenne, was Textdokumente macht, ist das immer noch der Standard, obwohl schon längst nicht mehr der Standard ist, dass diese Dokumente hauptsächlich auf Papier funktionieren sollen. Also wenn ich es bei uns im Team angucke, würde sagen, von unseren Dokumenten wird, 2% jemals ausgedruckt. Also 98% werden nie ausgedruckt von den Dokumenten, die wir bearbeiten. Aber alle haben immer noch diesen Standard, DIN A4 hochkant. Und das ist ja total interessant, weil das ja auch überhaupt nicht passend zur digitalen Logik ist, weil wir haben fast alle Bildschirme am Arbeitsplatz, wohlgemerkt, Smartphone ist wieder was anderes, am Arbeitsplatz, die ein Querformat haben auf dem Bildschirm. Und da ist ja die Frage, warum haben wir denn Hochkantformate für unsere Textdokumente? Okay, weicht ein bisschen jetzt vom Thema ab. Vielleicht aber auch insgesamt bei Dateiformaten, also wenn wir sagen, so Textverarbeitung, einer der mächtigsten Standards ist, mit welchem Textformat mit welcher Textverarbeitung funktioniert welches Dateiformat, dass wir immer noch in einem ganz, ganz großen Teil der Welt zum Beispiel ein Programm namens oder ein Programmpaket namens Microsoft Office haben, auch wenn es jetzt ein bisschen anders heißt, liegt daran, dass dieses Dateiformat, was damit genutzt wird, so, so mächtig ist, dass es eben Probleme gibt, wenn man ein anderes Programm nutzt oder auch nur die Leute sich davor fürchten, dass es Probleme geben könnte, wenn man ein anderes Format nutzt. Und deswegen einigt man sich darauf, okay, wir nutzen das und das Dateiformat oder wir nutzen alle die und die Software, die die Dateiformate verstehen. Noch mehr?
Gerne.
Der letzte macht das Licht aus. Sein beliebter sozialer Standard. oder weiß nicht, das heißt natürlich heutzutage irgendwie ein bisschen komplexer. Also so die letzte Person, die den Raum verlässt, prüft, ob das Licht und die Heizung ausgeschaltet und die Fenster geschlossen sind und weiß ich nicht, was gibt es noch, die Stühle hochgestellt oder so. Ist auch ein Standard quasi.
Das war jetzt alles sehr allgemein. Hast du noch ein paar speziellere Beispiele?
Ja, also ich bitte schon mal, weil ja die Zielgruppe dieses Podcasts Leute sind, die in Schule arbeiten, um ein bisschen nachsicht, dass ich hauptsächlich Beispiele aus meiner eigenen Arbeit nehme, die nicht in der Schule ist. Aber ich glaube, es ist authentischer, als wenn ich jetzt Sachen bringe, die aus der Schule sind, die ich sozusagen aus zweiter Hand habe. Und wenn man so Beispiele kennt, von denen man sich gut abgrenzen kann, lernt man nach meiner Erfahrung auch ein bisschen mehr darüber. Wir haben bei Besprechungen die sogenannte Minus-1-Regel, also Minus-1 im Sinne von tatsächlich, also die Zahl 1. Und die sagt, in Besprechungen, egal wie groß sie sind, werden nur Dinge besprochen, die alle Anwesenden betreffen, mit einer Toleranz von Minus-1. Also es darf höchstens eine Person in der Runde nicht betreffen. Das heißt, wenn wir was mit 6 Leuten besprechen und dann kommen wir zu einem Thema und das betrifft 4 Leute nur aus dieser Runde oder 3. Also 2 sind nicht betroffen oder 3 sind nicht betroffen. Dann ist das kein Thema, was in dieser Besprechung besprochen werden darf. Weil wir sagen, es ist einfach irgendwie langweilig oder verschwendete Zeit oder sowas oder einfach die falsche Konstellation für diese Besprechung dann. Und es ist auch als Standard ganz hilfreich, weil man da auch sieht, wie häufig man davon abweicht. Also beispielsweise, wenn man sagt so, oh, okay, das ist jetzt, eigentlich betrifft das 2 Leute hier nicht. Lass uns das trotzdem kurz machen, das dauert nur eine halbe Minute. Dann ist das eine in der Regel legitime Begründung, warum man von dem Standard abweicht. Oder man sagt irgendwie, hier haben wir eine Besprechung, da sind ganz viele Themen, die immer nur die Hälfte betreffen, aber in immer unterschiedlichen Konstellationen. Bevor wir da irgendwie ganz viele unterschiedliche Besprechungen ansetzen, gehen wir die jetzt einfach alle einmal gemeinsam durch und setzen dafür den Standard Minus-1-Regel aus. Oh. Was gibt es noch? Weiß nicht, vielleicht Standard für Dokumente noch, weil ich weiß, das haben wir noch auf dem Zettel für unser Gespräch nachher. Fange ich da schon mal mit an? Ja, okay. Jede Abbildung auf einer Folie, also in einer Präsentationsdatei, muss eine Fußzeile haben, in der die Quelle und die Lizenz angegeben ist. Es gibt, zählt nicht sozusagen zu sagen, das brauche ich nicht aufschreiben, weil das ist Public Domain, da müsste ich keinen Hinweis geben oder das habe ich woanders aufgeschrieben oder sowas. In einer Präsentation muss jede Abbildung diese Fußzeile haben. Was übrigens enorm praktisch ist, weil man tatsächlich zwar einmal am Anfang sich diese Arbeit immer machen muss, aber irgendwann muss man sie sich machen und wenn man sie am Anfang macht, hat man sie für alle nachvollziehbar gemacht und es ist immer am gleichen Ort, dass alle das finden können und so weiter. Ja, das vielleicht mal so als speziellere Beispiele.
Ja, super. Hast du denn vielleicht noch mehr Beispiele aus dem Bereich Zusammenarbeit? Es geht ja in diesem Podcast um Zusammenarbeit und Vereinbarungen.
Ja, wobei das war ja schon jetzt auch sehr oft Zusammenarbeit, aber
das stimmt.
Vielleicht nochmal so, wie soll ich sagen, sozialere Dinge, wobei, wie gesagt, sozial eigentlich jetzt erstmal nur heißt irgendwie zwischenmenschliche Vereinbarungen. Wir haben ja, egal. Wir haben eine Regel mal eingeführt in der Corona-Zeit. Jetzt habe ich Regel gesagt, das ist ganz interessant, weil manchmal die Standards wie Regeln funktionieren. In dem Fall ist es tatsächlich so, weil eine Regel, würde ich sagen, ist eigentlich ja was anderes. Eine Regel würde man nicht sagen, davon kann man auch in der Hälfte der Fälle abweichen oder sowas. Beim Standard kann man das schon. Diese Mischding aus Standard und Regel bei uns heißt, man muss sich nicht dafür entschuldigen, wenn ein Kind im Homeoffice Aufmerksamkeit verlangt. Oder es gibt noch den Verwandten davon, man muss sich nicht dafür entschuldigen, wenn man mal auf die Toilette gehen muss. Insgesamt finde ich das ja eine gute Regel für Menschen finden und erst recht für Erwachsene in der Zusammenarbeit, dass man nicht sagt, oh, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich müsste einmal 5 Minuten unterbrechen, weil ich muss auf Toilette gehen. Und das ist irgendwie, weiß nicht, hat vielleicht auch irgendwas großen Worte, aber mit Würde oder so zu tun, aber auf jeden Fall haben wir den Standard mal eingeführt, das soll man nicht machen. Es gibt eine wichtige Sache noch auch für die Zusammenarbeit bei uns im Team. Wenn ich davon in Schulen erzähle, gehen die Augenbrauen hoch. Man darf keine Dateien, die Digitaldateien lokal bei sich abspeichern auf dem Rechner, die nur bei sich selber sind, sondern man muss die in der Cloud in gemeinsamen Speichern machen. Auch bei uns im Team gibt immer wieder die Frage, oh, das muss das denn sein? Und deswegen haben wir diesen Standard mal ein bisschen ausdifferenziert und gesagt, man darf keine Dateien lokal abspeichern, die länger als für nur mal kurz wichtig sind. Nur mal kurz ist definiert so bis zum Ende des Tages. Also wenn es möglicherweise ich die morgen auch noch brauche, dann muss ich die in der Cloud speichern, sodass es ein Backup gibt, sodass die nicht auf diesem Rechner gebunden sind und ganz häufig in ganz vielen Fällen auch, dass die auch für andere zugänglich sind. Es gibt natürlich auch Dateien, die davon abweichen, deswegen schon wieder ganz wichtig. Standard ist, Dateien sind mit anderen geteilt, ist der Standard. Und es gibt trotzdem ganz viele Abweichungen. Also natürlich sind irgendwie, keine Ahnung, die gemeinsamen Mitschriften von Personalgesprächen von der Geschäftsführerin und einer Mitarbeiterin nicht für alle geteilt. Weiß nicht, ob es so natürlich ist, aber ich glaube, es ist, also bei uns ist es natürlich. Also so, dass man da schön sehen kann, ja, es ist ein Standard und es gibt viele begründete Ausnahmen davon. Punkt. Ja. Mhm. Ansonsten haben wir noch so ein bisschen, weil wir machen bei uns viele Bildungsmaterialien, die wir veröffentlichen und dann ist mal so ein bisschen die Frage, die ich aus so an verschiedenen Kontexten kann, okay, machen wir darunter so eine sogenannte freie Lizenz, sodass andere es leichter haben, das nachzunutzen. Und da haben wir sozusagen einen sehr mächtigen Standard, der eben so mächtig ist, weil nicht nur ein Standard, sondern quasi ein Gesetzesstand hat. Nämlich urheberrechtlich gilt sämtliche Rechte vorbehalten. Und so eine freie Lizenz macht daraus bestimmte Rechte vorbehalten und bestimmte Rechte gebe ich pauschal der ganzen Welt. Zum Beispiel, dass ich die Sachen kopieren und weitergeben darf. Und da gibt es dann immer die Frage, welche Lizenz nimmt man genau? Und da haben wir einfach mal festgelegt, bei uns gilt standardmäßig folgende Lizenz. Für die Lizenz Interessierten draußen ist die CC BY 4.0. Und wenn wir selbst Videos oder Texte oder Podcasts oder sowas machen, dann stellen wir standardmäßig die unter diese Lizenz. Auch da wieder, es gibt dann wieder Abweichungen. Aber solange man sich keine Gedanken macht oder keine besonderen Fragen aufkommen, bleibt es einfach dabei.
Prima, vielen Dank. Jetzt hast du viele Beispiele genannt. Vielleicht kannst du jetzt nochmal genauer erklären, warum Standards aber so hilfreich sind oder sein können.
Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Zugänge oder Argumente für Standards. Für unsere Arbeit würde ich tatsächlich sagen, ist das zentrale Argument, Standards helfen dabei, Nachdenken zu vermeiden, Diskussionen zu vermeiden, Koordinationen zu vermeiden in ganz vielen Situationen. Aber genauer gesagt müssen wir sagen, es vermeidet die Notwendigkeit für Nachdenken, Diskussion und Koordination. Es vermeidet nicht pauschal, dass das passiert, aber es muss nicht jedes Mal passieren. Das mag jetzt nicht gerade danach klingen, dass man irgendwie besonders innovativ und kreativ arbeitet, wenn man sagt, wir wollen die Notwendigkeit von Nachdenken und Koordination vermeiden. Aber es geht ja nicht darum, dass man das insgesamt vermeidet, sondern dass man das an Stellen vermeidet, wo man auch wirklich gut darauf verzichten kann. Ja, also, dass man nicht jedes Mal diskutiert, also nehmen wir mal das Standard mit dem DIN A4-Format. Man stellt sich vor, man müsste in jeder Zusammenarbeit erstmal am Anfang diskutieren, welches Dateiformat man dann nimmt. Oder welche Textfarbe man nimmt. Und das heißt, man kann diese Energie, die man dann da einspart, in tatsächlich Sachen, wo man stecken, wo man mehr Innovation und Kreativität brauchen kann. Es gibt übrigens da einen Punkt, der mir gerade noch einfällt als Standard, wo man gerade sehr schön merkt, also gerade ist Stand 2023, wir haben nicht so richtig einen guten Standard in vielen Kontexten, für welche Messenger wir verwenden. Also wir verwenden irgendwie, keine Ahnung, den Messenger bei uns bei der Arbeit irgendwie MS Teams, bei anderen Kollegen Slack, in Schulen viele Systeme, die die Bundesländer oder die Schulen selbst irgendwie dafür vorsehen. Und gleichzeitig nutzen dann aber auch Menschen nochmal andere Messenger. Beispielsweise nutzen die meisten Menschen privat WhatsApp. Und dann gibt es irgendwie in der digitalen Welt viele Leute, die sich da irgendwie mehr für interessieren, die dann zum Beispiel Signal nutzen oder viele Leute, die auf Telegram unterwegs sind oder so. Und das heißt, an vielen Stellen, wo es eben nicht so klare Standards gibt, muss ich dann erstmal nachdenken, auf welchem Messenger spreche ich denn diese Person überhaupt an oder auf welcher Person habe ich mit der schon Kontakt oder sowas. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem nicht nachdenken müssen. Es geht also um sowas wie die klaren Regelungen für alltägliche Abläufe. Das heißt, so alle, nochmal diese Definition, falls es nicht gute Gründe für eine Ausnahme gibt, gilt ein Standard. Wobei ich überlege gerade, ob man gute Gründe sogar sagen kann, ob nur Gründe ausreichen. Das muss nicht mal gut sein, solange man sich darauf einigt, reicht es schon aus. Und das wird total wichtig bei Zusammenarbeit, weil je größer die Arbeitsteilung ist, desto wichtiger werden Standards, weil ansonsten, wenn etwas nicht standardisiert ist in Zusammenarbeit, hat man entweder Uneinheitlichkeit, nämlich, weiß ich nicht, du hast DIN A4 Blätter entwickelt, die wir ausdrucken, ich habe DIN A2 entwickelt, die kann man nicht gut ausdrucken, jedenfalls nicht bei uns. Das wollen wir dann auch noch vielleicht zusammenbringen. Und das passt dann schlecht zusammen und entsteht also zweitens nach der Uneinheitlichkeit oder neben der Uneinheitlichkeit noch ein erhöhter Bedarf an Koordination. Wir müssen uns andauernd absprechen. Und das kann man sich alles sparen mit Standards. Und deswegen meine Zweitlieblingsdefinition ist, ein Standard ist quasi vorweggenommene Koordination. Oder eingesparte Koordination im Sinne einer Vereinbarung. Solange wir es so machen, müssen wir das Vorgehen in dieser Frage nicht weiter koordinieren.
Mhm. Und welche Rolle spielen Standards dann jetzt konkret bei dem Thema Zusammenarbeit?
Das ist sozusagen, also erstmal eine unglaubliche Erleichterung. Also man sieht das immer einfach sehr schön, wenn man Situationen sich anschaut, in der es keinen Standard gibt. Übrigens haben wir ganz viele Standards, über die wir uns gar nicht bewusst sind. Also ich nehme sehr stark an, dass viele Leute, die das hören, selbstverständlich den Standard mit dem DIN A4-Format haben. Ohne dass sie das jemals irgendwie bedacht haben. Und das ist ja auch gerade eine Eigenschaft von Standards, dass man es eben nicht bedenken muss. Aber umgekehrt, wenn es eben keinen Standard gibt, dann braucht es andauernd Koordination und andauernd Entscheidungen. Und wenn auch nur zwei Leute zusammenarbeiten und die haben andere Vorstellungen, andere eigene individuelle Standards für sich oder sowas, dann merkt man irgendwie, dass es ganz schön anstrengend wird. Und deswegen gibt es in Teams, in größeren Unternehmen oder in Behörden oder natürlich auch in dem System Schule sehr, sehr viele Standards, die auch häufig härter festgeschrieben sind in sowas wie Regelwerken. Das wird so und so gemacht. Punkt erstmal.
Mhm. Du hast es gerade am Rande schon erwähnt. Es gibt also auch oder es kann auch Ausnahmen von Standards geben.
Sehr richtig, sehr richtig, ja. Also es gibt Standards, da würde ich sagen, gibt es sogar häufiger Ausnahmen als den Regelfall. Aber verschiedene Ausnahmen. Deswegen ist es wichtig, dass ein Standard kann auch hilfreich sein, wenn er nur in einem Teil der realen Fälle zur Anwendung kommt, weil für diese Fälle sozusagen er schon Nachdenken und Koordination uns erspart. Es ist auch extrem wichtig, dass man tatsächlich, man könnte ja auch sagen, warum nennen wir das nicht Regeln oder sowas? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man das Standards nennt, weil man ansonsten ein System hat in diesem Bereich, wo man extrem viel Starrheit oder Unflexibilität hat. Und da kommt jetzt meine erste Spekulation so über das Anwendungsfeld Schule. Im Feld Schule finde ich es extrem hilfreich, zwischen Standards und Regeln zu unterscheiden, weil eine Schule ja nicht gerade ein Feld ist, was arm von Regeln ist. Und bei ganz, ganz vielen Regeln haben wir zwar bestimmte Vorteile, die es mit sich bringt, aber auch bestimmte Nachteile. Ich glaube, das wissen jetzt Leute, die in Schulen arbeiten, besser als ich, was das konkret sein könnte, diese Starrheit und Unflexibilität. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass so dieses Konzept Standards für Schulen sehr hilfreich sein könnte, um eben zu sagen, nee, wir brauchen nicht noch mehr Regeln, aber trotzdem bestimmte Sachen, auf die wir uns einigen, von denen wir auch Abweichungen haben können. Und das wäre dieses Konzept Standards.
Kannst du konkreter beschreiben, wie Standards und Vereinbarungen bei der Arbeit an gemeinsamen Dokumenten aussehen könnte?
Ja, ich bin immer so ein bisschen, ich zögere immer so ein ganz klein bisschen, weil sofort eine kleine Stimme in meinem Kopf sagt, naja, das kommt halt extrem auf die Gruppe an, auf die Zielsetzung der Zusammenarbeit oder sowas. Aber ich versuche mal erst was ganz Großes, dann was ganz Kleines, Konkretes zu machen. Also vielleicht der größte oder metamäßigste Standard ist immer zu unterscheiden und deutlich zu unterscheiden, auf welcher Ebene ist man gerade unterwegs, wenn man an Dokumenten arbeitet. Ist man auf der eigentlichen Arbeitsebene unterwegs oder auf der Koordinationsebene? Und das sieht man daran, das ist sowas wie gemeinsame Textverarbeitung, also nehmen wir einfach ein gemeinsames Dokument, immer auch technische Möglichkeiten hat, das zu unterscheiden. Und zwar sowas wie entweder Kommentare, die man an einen Text dran macht, oder sowas wie ein Chat, den man nebenbei führt. Oder wenn man noch Möglichkeiten darüber hinaus hat, sowas wie eine Besprechung oder miteinander reden. Also wenn wir beide jetzt hier wie jetzt nebeneinander sitzen, können wir auch in ein gemeinsames Dokument schreiben. Und ab und zu reden wir aber. Dann sagen wir, sag mal, machst du das oben noch, arbeitest du das aus und ich kann dann schon mal unten den Teil machen. Das ist dann Koordination. Und wenn man mit einem mittelmäßig geübten Team arbeitet an einem Dokument, dann kann das manchmal durcheinander kommen und dann schreiben Leute koordinatorische Sachen in den Text rein. Das ist auch, ich nehme das zurück, in einem ungeübten Team, auch in einem geübten Team, auch bei mir ist das so, dass man in einem Text reinschreibt, hier noch stärker ausarbeiten oder sowas. Und das ist für die Zusammenarbeit extrem hilfreich, einen Standard zu haben, das immer deutlich zu unterscheiden, weil es einfach sehr viel Klarheit bietet und sagt irgendwie, okay, das hier ist eigentliche Ebene, hier machen wir die Koordinationssache. Kommentare kommen immer beispielsweise, werden immer so gedacht, dass sie am Ende gelöscht werden können. Das ist auch so ein Standard, den wir bei uns zum Beispiel haben. Inhalte von Kommentaren müssen, wenn das Dokument fertig ist, alle erledigt sein. Und da darf nicht sowas drinstehen wie hier im Text noch den folgenden Halbsatz ergänzen. Dann muss dieser Halbsatz im Text ergänzt sein, nicht in dem Kommentar. Das spiegelt sich dann auch in den Dokumenten wieder, mit denen mit wir arbeiten. Also da gibt es halt ganz viele kleine Vereinbarungen dafür. Und jetzt nehme ich mal das ganz konkrete Beispiel bis auf die Mikro-Standardebene, also einzelne Zeichen. Das sind bei uns beispielsweise eckige Klammern. Das ist jetzt nicht nur bei uns so, das haben wir nicht erfunden. Also nichts von dem, was wir machen, haben wir erfunden. Eckige Klammern in einem Text heißen, hier geht es um vorläufigen Text oder um Meta-Anmerkungen. Also auch da kann man sich immer gut vorstellen, wenn ein Dokument fertig ist, müssten alle eckigen Klammern raus sein. Eckige Klammern heißt dann sowas wie hier noch das Video einfügen oder muss später ergänzt werden, wenn die Informationen vorliegen oder sowas. Immer in eckige Klammern und umgekehrt, wenn das fertig ist, dürfen keine eckigen Klammern mehr drin sein. Oder wenn man so Dokumente hat, die in verschiedenen Stadien an verschiedene Leute gehen, haben wir zum Beispiel einen Standard, dass man Text gelb markiert, wo man signalisieren will, hier muss ich noch dran arbeiten, dass man später nochmal durchgeht und das leicht findet. Und blau markiert, muss jemand anders noch dran arbeiten. Also wenn wir beide jetzt zusammen Text hätten und ich sage irgendwie, okay, wenn jetzt kannst du mal irgendwie schon eine Überarbeitungsrunde machen oder parallel dran arbeiten, der ist aber an allen möglichen Enden noch offen und nicht fertig. Gelb habe ich markiert, wo ich noch weiterarbeiten will. Und blau habe ich markiert, wo ich dachte, da kannst du mal bitte dran weiterarbeiten. Das ist dann einfach eine Vereinbarung, die auch ganz hilfreich ist, wenn man das sozusagen einmal als Standard festgehalten hat. Da muss man nicht jedes Mal selbst sagen, ach so, ich dachte, gelb bin ich. Nee, blau bist du. Ja. Es gibt noch so mittelgroße Standards. Jetzt wird es, glaube ich, aber sehr nerdig. Aber vielleicht, um das, doch, ich mag es sehr gerne erklären. Also wir haben bei uns im Team, wenn wir Dateien speichern, was wir üblicherweise machen, dann ist ein Metastandard schon wieder, dass die in der Regel nicht über oder nicht in erster Linie über Ordner sortiert und gesucht werden. Die gibt es noch, die Ordnerlogik, aber sie ist bei weitem nicht die wichtigste. Viel wichtiger ist, dass man Dokumente suchen und finden können muss oder dass man sie verlinkt untereinander. Und für dieses Suchen und Finden ergibt sich jetzt eine neue Logik, was für mich wichtig ist, nämlich der Dateiname. Also der Dateiname war immer schon total wichtig. Und er gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, da was zu machen. Also jetzt sage ich jetzt, weiß nicht, viele Leute können sich das halt nicht mehr vorstellen, aber hier sprechen zwei Leute im Podcast, die kennen Dateinamen, die nicht länger als 8 Zeichen sein durften. Und heute darf man, weiß ich gar nicht, 255 nehme ich an, Zeichen in den gängigen Betriebssystemen für Dateinamen haben. Und da gibt es einen Standard, der heißt, der Dateiname ist nicht für dich, also für einen selbst. Weil in der Zusammenarbeit für mich das immer total sinnvoll ist, wie ich eine Datei benenne. Aber eine andere Person, die eine Datei sucht, muss dann am Dateinamen ja immer erkennen, ist das hier der richtige. Und das heißt, lange Dateinamen sind bei uns sehr, sehr beliebt oder auch Betreffzeilen oder sowas, weil man darüber Sachen findet. Das heißt, oft haben Dateinamen bei uns irgendwie, weiß ich nicht, 20 Worte, ne, oft nicht, aber oft haben sie 10 Worte, manchmal 20, einfach weil eine Suche bei uns so häufig so darüber funktioniert, dass man das Wort eingibt, was im Dateinamen dann vorkommen sollte. Sodass zum Beispiel auch Dateinamen häufig mal geändert werden. Ich habe gestern gerade zwei Kolleginnen belauscht, hört sich negativ an. Ich habe mitgekriegt, dass sie geredet haben. Und da haben die gerade gesagt, ich habe das Dokument nicht gefunden. Ich habe jetzt nochmal das Wort, weiß nicht, was war, Notfallkontakte oder sowas im Dateinamen ergänzt, weil danach habe ich gesucht. Das heißt, es ist ein mittelgroßer Standard, der in Dateinamen immer schon von dem Ende her zu denken, dass da später mal jemand suchen wird. Oh. Haben wir noch mehr Platz? Ich weiß nicht, wie viel Platz im Podcast ist. Ich kann noch den sehr großen Standard MasterDoc.
Sehr gerne, den.
Okay. Der sehr große Standard MasterDoc. Jedes Team, das regelmäßig zusammenarbeitet, oder jedes Projekt, das länger als eine Stunde dauert, hat ein sogenanntes MasterDoc. Und das MasterDoc ist so eine Kombination, also ist ein gemeinsames Dokument natürlich, ein gemeinsames Dokument, in dem sowohl gemeinsame Sachen protokolliert werden, als auch Themen für eine nächste Besprechung gesammelt werden, als auch Sachen, die festgehalten werden sollen, notiert werden. Also so eine Mischung aus Agenda und Protokoll und Notizzettel gemeinsam. Und das funktioniert tatsächlich in der Regel einfach dann chronologisch abwärts. Das heißt, oben werden immer neue Abschnitte nach Datum raufgeschrieben. Und das heißt, irgendwie, wenn was länger läuft, kann das irgendwann hunderte von Seiten umfassen. Irgendwann wird es bei uns im Browser langsam und so ab, kommt drauf an, 100 oder 200 Seiten, macht man vielleicht mal eine Archivdatei dazu. Aber ansonsten alles immer untereinander schreiben. Und dieses Dokument ist der Standard, da muss dann sozusagen alles rein, was mal jemand anders in diesem Projekt, der beteiligt ist, nachvollziehen können muss, ganz häufig auch, dass man sich selbst irgendwie nochmal irgendwie einen Überblick verschaffen soll. Dieses Masterdoc ist vielleicht so der für den Alltag prägendste Standard für die Zusammenarbeit mit Dokumenten bei uns.
Jetzt hast du viel davon erzählt, wofür Standards hilfreich sein können. Gibt es auch Grenzen von Standards?
Mhm,
also sind vielleicht beispielsweise Weltanschauung, Wertvorstellungen oder Rollenbilder, sind das auch so etwas wie Standards?
Das ist eine gute Frage. Ich bin unsicher bei der Antwort. Also man kann es einerseits als Standards anschauen und so betrachten. Ich glaube, ich würde es prinzipiell auf einer eigenen Ebene einordnen nochmal. Aber wenn man es durch die Brille von Standards anschaut, dann kann man sagen, naja, es ist sowas wie Standards auf höchster Ebene oder man kann es zumindest sich so anschauen, weil es ähnlich funktioniert. Wenn man keine ausreichend gemeinsamen Werte oder Vorstellungen von Zusammenarbeit hat und man ist sich nicht darüber klar, also man definiert keine Abweichung davon, eigentlich finde ich das falsch, aber hier mache ich mit, wäre eine Abweichung so, dann wird die Zusammenarbeit auf jeden Fall sehr anstrengend und möglicherweise auch sehr frustrierend und unter Umständen fährt sie sogar gegen die Wand. Wenn man sagt irgendwie, okay, da haben wir jetzt irgendwie aber unterschiedliche Vorstellungen. Also wenn man auf dieser Ebene das nicht abklärt vorher, dann klappt es entweder, weil man hat dieses gemeinsame Bild, diese gemeinsame Wertevorstellung, oder man merkt irgendwann unterwegs, oh, wir müssen vielleicht mal darüber reden, dass, weiß ich nicht, du und ich unterschiedliche Vorstellungen haben von Geben und Nehmen in der Zusammenarbeit. Das ist, glaube ich, wenn man sich Zusammenarbeit anguckt und wenn sie scheitert, übrigens überhaupt das Interessanteste, was man über Zusammenarbeit lernen kann, wenn Zusammenarbeit scheitert, dann liegt es häufig daran, dass man unterschiedliche Vorstellungen von Geben und Nehmen hat. Also beispielsweise, dass man sagt irgendwie, ich gebe nicht mehr, als ich da auch rauskriege oder sowas. Oder jetzt habe ich schon so viel in die Zusammenarbeit reingegeben, jetzt ziehe ich mich erstmal zurück und gucke, dass ich irgendwie auch was davon habe, was ich hier reingebe oder sowas. Das heißt, da braucht es irgendwie so eine gewisse Kompatibilität in der Zusammenarbeit. Und auch da würde ich sagen, ja, es gibt so eine Art Weltanschauung, ist jetzt natürlich riesengroß, aber vielleicht Weltanschauung in Bezug auf Zusammenarbeit, die gibt es sicher.
Mhm.
Und das hat auch viel, du hast in der Frage gesagt, Rollenbilder damit zu tun, natürlich, irgendwie, dass man sich sagt, das ist aber doch nicht meine Aufgabe. Ich bin hier nicht dafür zuständig, das zu machen, jenes zu machen. Das, eigentlich sehe ich das bei wem anders oder sowas. Das passiert natürlich.
Und kann es auch sein, dass man dass eine Zusammenarbeit abgebrochen werden muss, wenn man nicht auf einen Nenner kommt? Du hast das gerade so am Rande
erwähnt. Ja, wahrscheinlich schon. Also kann ich mir vorstellen, wenn man so nicht das gemeinsame Bild hat von der Zusammenarbeit selbst und seiner eigenen Rolle, seiner eigenen Funktion in der Zusammenarbeit, wenn man vielleicht ganz grundlegend nicht mal das Bild hat, dass diese Zusammenarbeit sinnvoll ist oder erwünscht ist, und oder auch das Bild hat, dass es überhaupt Arbeit ist, was wir da machen und dass es gemacht wird, dann wird es schon sicher sehr, sehr schwierig. Ich zögere ein bisschen, weil Abbruch ja häufig gar keine Option ist, wenn eine Zusammenarbeit durch äußere Bedingungen vorgegeben wird. Also wenn man sagt irgendwie, wir haben jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf diese Zusammenarbeit, dann reicht das häufig nicht aus, um eine Zusammenarbeit abzubrechen, weil das eben, keine Ahnung, Teil unserer Jobbeschreibung ist, dass wir das machen müssen. Oder es wirklich sozusagen Dinge gibt, die viel wichtiger sind, als dass wir beide da irgendwie gerade Probleme mit der Zusammenarbeit haben. Ich mache einen ganz kurzen Exkurs nochmal zu den 4 Co-Superheroes. Da habe ich ja gesagt, es gibt Kooperation und Kollaboration. Und Kooperation ist die viel arbeitsteiligere Zusammenarbeit im Sinne von, dass die Arbeit untereinander aufgeteilt wird und man nicht so viel miteinander zu tun hat, mal direkt gesagt. Auch dafür braucht es auf jeden Fall Standards, aber die Koordination ist bei Kooperation deutlich einfacher. Insofern wäre das jetzt so, wenn ich es mal konstruktiv sage und sage, irgendwie Abbruch ist vielleicht keine Option, dann sollte man sich mal anschauen, diese Unterscheidung, oder ob man das nicht arbeitsteiliger machen kann und nicht so stark darauf angewiesen ist, ständig immer alles gemeinsam und aushandeln zu machen.
Ich würde jetzt gerne nochmal mit dir gemeinsam auf das Thema Schule und Quereinstieg und Zusammenarbeit schauen. Welche Rolle spielt denn die Perspektive Quereinstieg in der Schule, wenn es um das Thema Zusammenarbeit geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe ganz viele Sachen im Kopf, aber es sind alles Spekulationen, weil ich ja kein quereinsteigender Lehrer bin und immer nur zu Besuch in der Schule oder eben mit Leuten in Schulen zusammenarbeite. Und deswegen bitte ich um Nachsicht mit meinen Spekulationen. Meine Beobachtungen sind, dass das Feld extrem heterogen ist. Also auf Ebene der Schule und auf Ebene der Personen. Also dass die Schulen da schon ganz unterschiedlich aufgestellt sind. In ganz vielen Schulen Zusammenarbeit als ein Hauptthema der Schulentwicklung entdeckt wurde in den letzten Jahren. Und auch auf Ebene der Personen sehr, sehr unterschiedlich ist. Also vielleicht nehmen wir da tatsächlich mal deine Frage mit den Wertvorstellungen rein. Also teilweise gibt es eine ganz große Sehnsucht nach mehr Zusammenarbeit, weil man tatsächlich sich auch so sieht als jemand, der mit anderen zusammenarbeitet. Teilweise sage ich das so mal, dass es Sorgen gibt, ob der Transparenz, die mit Zusammenarbeit verbunden sind. Also dass man sagt irgendwie, okay, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dann offenbare ich ja ganz viel von dem, von meiner Arbeit. Und das ist nicht für alle Akteure in der Schule ganz selbstverständlich und die haben sozusagen nicht selbstverständlich auch Übung darin, ihre eigene Arbeit so offen zu legen, dass die für Zusammenarbeit offen genug ist. Gleichzeitig, obwohl das sozusagen so unterschiedlich ist, findet in Schulen ja Zusammenarbeit ständig und andauernd und ohne Pause statt. Aber, und da wird Schule für mich zu einem sehr spannenden System in Bezug auf Zusammenarbeit. Zusammenarbeit findet in Schulen nicht unbedingt statt, weil die Organisation der Schule dafür sehr gute Bedingungen bietet, sondern häufig, obwohl die Bedingungen schwierig sind. Und mein Lieblingspunkt dafür ist tatsächlich so das Grundlegendste. Es gibt einfach in Schule häufig gar keine dafür oder wenig dafür vorgesehene Zeit und wenig dafür vorgesehene Orte, in denen die Zusammenarbeit stattfindet. Wenn ich mir das so vergleichend anschaue, irgendwie bei uns im Team gibt es andauernd im Kalender Sachen, die geblockt sind für Besprechungen oder für Zusammenarbeit oder wir haben Modi, wie wir irgendwie sozusagen miteinander arbeiten können, weil wir uns darauf konzentrieren können, während in einem Job, wo ich in der Hauptsache Unterricht mache und in der Zeit genau wenig Zusammenarbeitsmöglichkeiten habe, ist das natürlich ganz anders. Deswegen, wenn ich in Schule Zusammenarbeit beobachte, dann findet die häufig so an den Rändern und in den Ritzen statt. Also man sagt ja irgendwie so zwischen Tür und Angel, das ist ja ganz häufig tatsächlich wortwörtlich in Schulen so, dass irgendwie in einer kurzen Pause Zusammenarbeit, Koordination insbesondere, in Fluren zwischen Tür und Angel stattfindet. Früher hat man gesagt, am Kopierer, das muss ich mir langsam 2023 abgewöhnen, das zu sagen, weil es weniger Stellenwert hat, aber tatsächlich eben an Orten, zu Zeiten, die eigentlich genau dafür nicht vorgesehen sind. Das muss man sich ja mal klar machen, die Zusammenarbeit findet in Pausen statt. Und damit ist dann ja tatsächlich Pause ganz anders definiert, nämlich als da findet eine andere Art der Arbeit statt, nämlich dieser Zusammenarbeitsmodus. Jetzt mal konstruktiv gesagt, wenn man Zusammenarbeit systematisch betreiben will, dann braucht man ja quasi Standards oder Vereinbarungen dafür, für die Zeit und den Ort der Zusammenarbeit. Das kann auch ein digitaler Kanal sein. Also das irgendwie bei Ort denkt man ja ganz häufig noch daran, dass man irgendwie, weiß ich nicht, ja eben einen Raum mit einem Tisch braucht. Kann auch für viele Sachen total sinnvoll oder auch einfach schön sein. Ich bin sehr, sehr beeindruckt gewesen von der Geschichte einer Schulleiterin in der Corona-Situation. Die hat gesagt, sie hat jahrelang versucht, in der Schulentwicklung Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu bieten und zu sagen, keine Ahnung, immer Mittwoch um 15.30 Uhr in dem und dem Raum treffen sich Leute, die in der und der Frage interessiert sind. Und es wurde immer sehr mittelmäßig nur angenommen. Und dann hat sie gesagt, dann hatten sie plötzlich irgendwie einen digitalen Messenger und haben da so einen Kanal oder eine Gruppe aufgemacht. Und dadurch gab es sozusagen eigentlich gar keine Zeit mehr, weil man konnte da jederzeit reinschreiben und der Ort war ein digitaler. Und sie hat gesagt, dann haben die Leute plötzlich alle reingeschrieben und sich ausgetauscht und ihre Fragen und ihre Erfahrungen reingeschrieben und so weiter und ganz viel zusammengearbeitet. Das heißt, es muss nicht zwingend so sein, dass man sagen muss, okay, es findet jetzt, wie gesagt, in dem Raum mit dem Tisch statt oder sowas.
Ja, lass uns doch nochmal zurück zum Thema Quereinstieg kommen. Also quereinsteigende Lehrkräfte kommen ja aus sehr verschiedenen Feldern und bringen unterschiedliche Hintergründe mit. Spielt das eine besondere Rolle?
Ja, also ich vermute, auch da wieder nur von Beobachtung, QuereinsteigerInnen haben in der Regel ja oder sind dadurch definiert, dass sie in unterschiedlichen Feldern vorher gearbeitet haben. Und dadurch haben sie eine andere Erfahrung mit Zusammenarbeit. Nicht pauschal eine bestimmte andere, aber eine andere als die Leute, die immer in Schulen gearbeitet haben. Und die bringen sie ja mit in die Schule. Und dann, was ich aus Gesprächen oft höre, ist das Wort Praxisschock. Das kann ein kleiner oder großer Praxisschock sein, weil beispielsweise eben ein riesiger Mega-Standard der Schule ist, dass dort alleine gearbeitet wird. Das ist jetzt wieder ganz... Ich höre schon die vielen Leute, die unter dem Podcast schreiben, gar nicht. Es gibt ja ganz viele andere Situationen. Ja, es gibt auch andere Situationen, wie es beim Standard eben sein kann. Aber tatsächlich sieht das Schulorganisationssystem, wie wir es kennen, das Alleinearbeiten eigentlich als Standard vor. Und dann kommen Leute da rein, die vielleicht genau umgekehrt zusammenarbeitssozialisiert sind, nämlich mit Zusammenarbeit als Standard. Und dadurch kommen da verschiedene Perspektiven und Erfahrungen zusammen. Das Gute vielleicht für die Quereinsteigerinnen, sie kommen sozusagen, das ist jetzt ganz böse, weil das Schulsystem wirklich irgendwie an so vielen Stellen so kaputt ist, aber trotzdem, eine gute Nachricht ist, dass sich genau jetzt das ändert, weil Zusammenarbeit tatsächlich, wie gesagt, wir sprechen jetzt 2023, ein großes Thema ist und wird. Also gerade in der Schulentwicklung, dass viele Schulen für sich entdecken, wir haben dieses, sage ich ganz ironiefrei, sagenhafte Papier der KMK von Ende 2021, Lernen und Lehren in der digitalen Welt, wo drin steht, Zusammenarbeit macht einen Teil der pädagogischen Professionalität aus. Heißt, das Thema sozusagen, das Thema entdeckt, das hört sich auch so an, als hätte sich niemals vorher jemand drum gekümmert, das stimmt ja alles nicht, aber es kann auf eine neue Stufe kommen und da können die Quereinsteigerinnen einfach mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven und Interessen sehr, sehr konstruktive Rolle spielen, glaube ich. Das muss jetzt überhaupt nicht schönreden. Also Zusammenarbeit insgesamt übrigens nicht nur in Schulen und nicht nur für Quereinsteigerinnen in Schulen kann wahnsinnig anstrengend sein. Aber ich glaube, wir sind in einer Welt, in der es ohne nicht geht. Also wir haben kaum Bereiche, in denen man sagen kann, alleine arbeiten ist eine reelle Option. Wir wissen, dass unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Hintergründe für die Zusammenarbeit extrem bereichernd sein können. Wir wissen, dass viele Ziele einfach ohne Zusammenarbeit gar nicht oder nicht ausreichend gut erreicht werden können. Und da kann die frische Perspektive so durch den Quereinstieg Herausforderung für die Schule, wie wir sie kennen, und Chance für Zusammenarbeit in der Schule sein, auf jeden Fall. Konkret für das Thema Standards runtergebrochen, es wird halt häufig bei Standards spannend, wenn die sozusagen deutlich sind, dass sie entweder da sind, aber sich niemand vorher sie explizit gemacht hat oder sich niemand drum gekümmert hat oder dass sie nicht funktioniert haben. Und das kann jetzt durch diese zusätzliche Perspektive eben deutlich werden, oh, wir müssen einmal diese Standards explizit machen, weil ich muss sie diesem neuen Kollegen erklären. Oder wir müssen sie neu vereinbaren, weil offensichtlich funktioniert es nicht so, wie wir es bisher gemacht haben, dass ich es so mache und du es so machst. Deswegen meine Empfehlung wäre immer tatsächlich immer die Zusammenarbeit selbst zum Thema machen, immer auf diese Ebene wechseln und zu sagen, ach, okay, ich dachte, unser Standard wäre der und der. Oder unter welchen Bedingungen weichen wir denn von dem Standard ab, wenn wir es doch eigentlich so machen würden? Wir müssen in der Welt, in der Gesellschaft, in der Schule auf jeden Fall zusammenarbeiten und dann, glaube ich, sind alle Bemühungen, das möglichst irgendwie abzublocken, ein Kampf gegen Windmühlen, dann sollte man es vielleicht gleich richtig machen. Und das kann, glaube ich, mit dem Zusammenwirken von Quereinstieg und Professionalisierung der Zusammenarbeit sehr, sehr produktives Spannungsfeld werden.
Das war ein guter Einblick in das Thema Standards und Vereinbarungen in der Zusammenarbeit. Vielen Dank für das Gespräch.